Claudia, wie war das Wochenende beim Kunden?
Du musst halt schon ein bisschen gestört sein, um diesen Job zu machen, weil du hast hier keinerlei Struktur. Das ändert sich hier im Minutentakt. Du musst halt hart einen an der Waffel haben, um das hier positiv und mit Leidenschaft machen zu können.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 54 vom Wartungsfenster vom 28. Februar 2024. Mit mir dabei meine Netzwerkdomtöse.
Die Claudia, hallo.
Und ich bin der bärtige Glatzkopf, der euch im RZ auflauert.
Okay, das klang creepy.
Ja, ich glaube, also wenn mich da heute jemand im Data Center auf der Kamera beobachtet hat, dann wird er wirklich gedacht haben, was schlumpft denn die ganze Zeit da irgendwie durch die Gänge, weil, ne, ich musste halt irgendwie drei Nutanix Notes musste ich mal einen Blick reinwerfen. Es dauert ja immer ein bisschen, bis die werten Dinger sich dann mal in den Wartungsmodus bequemt haben.
Bist du spazieren gegangen?
Ja, hätte ich denn sonst machen sollen? Übrigens, die Fläche hinter den Racks, wo wir unser Zeug drin haben, da ist jetzt ein Käfig.
Ach.
Ja. Da hat jemand richtig aufgebaut. Also da ist noch nichts drin, aber es ist auf jeden Fall ein Käfig abgetrennt und es sind auch andere Racks.
Da bin ich ja gespannt.
Ja, ich auch. Da müssen wir die Tage mal wieder spinksen gehen. Müssen wir mal wieder einen kleinen Ausflug ins Data Center machen. Ich habe da heute mal nach dem Rechten gesehen und wie gesagt, ich musste da ja ein paar Hosts mal dran. Wie geht's dir denn nach dem Wochenende? Alle Knochen wieder heil?
Ja, das war ja... Das hatte ja mit dem Wochenende nicht viel zu tun. Nein, aber wir sind ja offiziell zu Super-Nerds ernannt worden, weil wir Dinge nach Seriennummern sortieren in Racks. Verstehe ich gar nicht. Ich finde das total No-Brainer.
Ich habe es ja auch nochmal versucht zu erklären, warum das eine gute Idee ist. Ne? Mhm. Ich meine, auch heute ist mir das wieder sehr zugute gekommen. Ja, die Kisten sind ja nach Seriennummer aufsteigend eingebaut. Mhm. Und das hat es natürlich dann leicht gemacht, immer die richtige Kiste zu erwischen. Mhm. Insofern, nee, also ich finde, das ist nach wie vor durchaus clever von uns.
Ja, ich finde das auch schick.
Ne? Aber dass wir halt nicht nur Geräte nach Seriennummer aufsteigen sortieren können, sondern dass wir auch andere Sachen können, haben wir ja am letzten Wochenende dann auch wieder mal unter Beweis gestellt. Wir mussten nämlich am Wochenende mal wieder arbeiten, wir armen Leute. Ja,
ja, ständig.
Ständig am Wochenende arbeiten. aber es gab Snacks und es gab Pizza und insofern bin ich natürlich fein damit.
Süßigkeiten.
Gut, der Kunde kriegt am Ende auch noch eine ziemlich dicke Rechnung, weil vier Leute von uns da waren, aber was Mut hat Mut, ne?
Ja, aber das wusste er ja schon nach dem ersten Mal. Er hätte ja auch nach dem ersten Mal sagen können, nee, komm, lass gut sein.
Bitte nicht mehr. Ja, ich meine, zum Kontext, das war das zweite Wochenende bei einem Kunden. Wir hatten Anfang Januar hatten wir schon mal einen.
Hatten wir, glaube ich, erzählt.
Ein Wochenende schon mal da verbracht und jetzt war halt quasi ein anderer Raum dran, wo da nochmal das gleiche anstand, altes Cisco-Gear raus, neues Aruba-Gear wieder rein, plus alle Kabel einmal durchtauschen. Und wenn man bei so einer Aktion halt nicht total im Chaos versinken will, dann muss das gut vorbereitet sein. Und da hat sich natürlich mal wieder ausgezahlt, dass wir uns da durchaus auskennen. Also ne, heute war ja Tag 0 nach der oder Tag 1 nach der Umstellung und ich glaube, bis auf einen Drucker, der irgendwie bockig war.
Ja, aber der war aus ganz anderen Gründen bockig. Es hatte überhaupt nichts im Netz zu tun.
Ist da tatsächlich nichts irgendwie aufgeschlagen, dass irgendwas nicht geht. Insofern war das mal wieder eine rundum gut gelaufene Umstellung.
Ja, das war gutes Teamwork.
Genau, ne, jetzt hat der Kunde, also ne, die 4510er, die sind jetzt auch dann so beide außer Betrieb.
Ja, nee, einer ist noch an.
Ach so, ja gut, aber weil da noch altes Zeug dran hängt, aber der macht ja kein Routing mehr oder so. Außerdem haben sie jetzt ja ein Cold-Standby-Gerät, was zum Notfall einspringen kann.
Wenn es hochfährt.
Ja, beim letzten Mal hatten wir ja ein bisschen Brassel mit diesem einen 4510er, der ja da irgendwie ein bisschen bockig war, nachdem er stromlos gemacht wurde und da irgendwie im ROM hängen blieb. Und den zweiten haben wir quasi abgekabelt und einen laufenden Betrieb dann aus dem Reck gezogen und weiterlaufen lassen.
Also wenn ich so bedenke, wie viele Cisco-Switches ich in meiner Karriere in den Fingern hatten, Klammer auf, war echt nicht viel, Klammer zu, dass ich den Fehler schon das zweite Mal gesehen habe, finde ich dabei interessant. Das mit dem... Mit dem Boot, ja. Bootfleck.
Ja, wobei das schien jetzt tatsächlich so nach Firmware-Updates jetzt nicht ungewöhnlich zu sein, insofern.
Ja, wir haben kein Firmware-Update gemacht.
Nee, aber vielleicht irgendwelche Leute vor uns.
Ja.
Im Zweifelsfall immer die Vorgänger blamen.
Ja, das kann. Ja, das können wir machen. Können wir uns drauf einigen. Ja. Cisco ist nicht schuld,
ja? Cisco ist immer schuld.
Eigentlich schon. Also, ich bin froh, dass wir hauptsächlich Aruba machen. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, wobei eigentlich ist es uns ja auch am Ende des Tages uns ja total egal. Also lustigerweise, wir hatten ja mit dem Marktbegleiter, der noch einige Sachen bei unserem gemeinsamen Kunden da macht, hatten wir ja noch einen Call, auch wegen Firewalls, und da kam ja auch diese Netzwerkumstellung ganz zur Diskussion. Dann waren die Kollegen auf der anderen Seite so, oh, ob das eine gute Idee ist. Und ich so, hä? Habt ihr denn jetzt? Das ist doch hier Netzwerkzeug, ne? Also ich meine, das Mellanox-Zeug ist mir eh Latte. Ne? Da gibt's einen Trunk All im Zweifelsfall, und was soll denn daran nicht für? Ja, mit Spanning Tree. Und ich so, hä? Also, ne? Ich meine, die Zeiten, wo wir im Netzwerkumfeld bei diesem, also das ist ja kein Hersteller proprietäres Zeug. Das ist ja kein PVST Plus.
Ja, solange es kein PVST Plus ist, ist es okay.
Aber dieser breite Einsatz von wirklich, und entschuldige bitte, per WLAN Spanning Tree Plus ist herstellerproprietär. HSRP ist herstellerproprietär. Das ist Cisco herstellerproprietäres Dreckszeug. Mhm. Ich weiß nicht, warum die Leute da immer so hinterher sind.
Ja, vor allen Dingen, ist jetzt nicht die allererste Netzwerkumstellung. Wir haben nicht das allererste Mal verschiedene Wände in einem Netzwerk. Das ist, also wenn du nicht gerade dich irgendwie ausgetobt hast mit deinem PVST, funktioniert es doch einfach alles.
Genau,
also
wo ist das Problem? PVST und Rapid Spanning Tree sind ja auch kompatibel, weil es gibt dann halt eine Boundary, wo das dann halt aus Sicht des...
Ja gut, in unserem Fall ist MSTP, aber unkonfiguriert, also gleich RSTP, also es ist das Gleiche.
Ne? Mhm. Also unsere Arubas sagen, hey, da drüben ist halt RSTP, ne? Das ist ja nicht, dass die dann sagen, ach, was ist das denn für ein Dialekt, den kenne ich ja gar nicht.
Nee, wäre mir nicht aufgefallen. Also ich habe auch keine Spanning Tree.
Das ist ja jetzt nicht wie ein Sachse in Stuttgart oder so. Also naja, auf jeden Fall läuft alles zu unserer Zufriedenheit. Der Kunde ist happy, alles shiny. War zwar Arbeit, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres als solche Umstellungen.
Ja. Ich fand das auch, ich sag mal, ja klar, fällt einem immer irgendwas ein, was man am Wochenende sonst machen kann. Aber dafür, ne, dass es Arbeit war das irgendwie echt spaßig.
War das also okay. Ist auch immer. Ich denke auch.
Sehr nett.
Aber auch da sind uns wieder unsere. Also ich hatte extra Campingstühle mitgebracht, aber irgendwie wollte keiner drauf sitzen.
Nein, das ist nicht wahr. Ich habe nur nicht dran gedacht. Komm, du kennst mich seit, 10 Jahren?
Ja, ich muss ja meine Schäfchen hier alle umsorgen. Ne? Wir müssen ja noch ein bisschen halten.
Wir müssen noch ein paar Jahre, ne?
Genau.
Mal auf die Uhr gucken. 20? Ja. Schon,
also ich sag dir, also mit 60 ist bei mir Feierabend, ne? Also ich, da lasse ich den Griffel fallen, ist mir scheißegal. Ich wollte ja immer noch mal bei der Rentenversicherung mal nachfragen, weil ich habe ja quasi mit 16 Ausbildung schon angefangen, und ne, das soll ja angeblich dazu zählen. Und mich würde mal interessieren, wieder so ein bisschen, ne, du kannst nach 45 Jahren beitragsfreien oder 45 Beitragsjahren kannst du irgendwie abschlagsfrei in Rente gehen. Mhm. Das würde mich ja interessieren, weil das würde ja heißen, ich kann mit 61 oder 62 in den Sack hauen. Und das wären tatsächlich noch 20 Jahre. Wobei 20 Jahre sind auch eine verdammt lange Zeit. Wobei, ich bin schon 20 Jahre hier.
Ja, aber wir werden nie diesen Technologietod sterben, oder? Wo wir sagen, irgendwann hängt uns eine Technologie ab.
Ja, hängt mir irgendeine Technologie zum Hals raus. Ja, also, das,
Du möchtest jetzt so eine Liste, so Zepzess und,
da kommen wir nachher noch zum Aufreger der Woche.
NPS und, all die Dinge.
Es ist Montag und wir haben uns schon schwer aufgeregt heute. Oder die letzte Zeit. Aber frühstücken wir doch mal kurz ein bisschen das Feedback ab. Denn der Christian vom Fuchs und Linux Podcast hatte zum Thema Live-Patching, was wir ja thematisiert hatten, mal seine Gedanken zusammengekehrt, was das Hot-Patching bei Linux angeht, wo sich das ja primär auf Kernel-Module bezieht und eben nicht auf eine durchaus wichtige Libraries, eine glibc und so weiter, oder systemd. Da hört es dann nämlich schon wieder auf. Und hatte so zwei Fragen dabei gestellt, nämlich zum einen, was denken wir über Hot-Patching bei Linux? Und wie ist das mit dem Hot-Patching bei Windows? Was bezieht das eben mit ein? Und ich glaube, das kann man Mit deinem Einverständnis würde ich da mal den ersten Take machen. Wie stehe ich zu Hotpatching bei Linux? Ja, geil, wenn es funktioniert, ist das wunderbar. Mhm. Das heißt für mich aber genauso wie bei Windows auch, dass ich die Dinger trotzdem ständig durchtreten werde. Mhm. Also bei Windows ist es ja ein bisschen anders, da bezieht sich das Hotpatching ja primär halt auf Security-Fixes, also auch keine kumulativen Updates, die ja dann auch deutlich mehr Updates mitbringen und auch keine .NET-Sachen und .NET-Framework ist ja auch mal gerne das Problem und betrifft schon gar nicht Anwendungen wie SQL Server, Exchange oder gar irgendwelches Third-Party-Zeug. Das heißt, ähnlich wie bei Linux ist das Hotpatching bei Windows, was ja dann quasi aus der Azure-Welt zu uns nach On-Prem schwappt, auch für einen sehr eingeschränkten Bereich. Und ich bleibe dabei, der Mehrwert, den mir dieses Hotpatching bietet, der ist so gering in meinen Augen. Also ich hätte es jetzt auch nicht vermisst, wenn das jetzt nicht kommen würde. Also ich sehe da null Benefit drin. Also
dafür haben aber auch bei Kunden uns, hart die Wartungsfenster erkämpft.
Total. Total.
Das ist man ja ständig in Diskussionen. Ja klar möchte jedes Unternehmen 100% Verfügbarkeit haben.
Ja, wobei das Problem fängt ja immer dann an, wenn die Anwendung, die man halt dann die Anwendung, die auf einem Server läuft, die ich dann halt mal patchen will, der mal neu starten muss. Also entschuldige bitte, wenn diese Anwendung nur auf einem Server läuft und dann gesagt, den können wir auf gar keinen Fall, weil ist hier Business Critical, dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also entweder clusterst du den Scheiß dann, dann kann ich das Ding halt auch patchen oder ich brauche halt noch ein Wartungsfenster.
Es gibt halt Kunden, dann diskutierst du jahrelang mit rum, dann bietest du an, hier mach doch aus dem einzelnen Exchange doch bitte mal eine DAC, dann ist doch alles fein, weil die dann ankommen mit, das geht nur sonntags morgens um 4 Uhr das Patchen.
Genau, und das finde ich halt auch so spannend und das haben wir ja beide auch schon erlebt. Es gibt ja durchaus Dienstleister, die dann halt echt den Weg des geringeren Widerstandes gehen und dann wirklich auch bei ihren Kunden teilweise nachts oder am Wochenende Zeug patchen.
Ja, meinetwegen dicke Rechnung schreiben mit 100% Aufschlag oder so.
Ja, aber der Punkt ist ja immer der. Das Geschrei kommt ja immer erst dann, vielleicht nicht wegen der dicken Rechnung, aber wenn halt irgendwas nach dem Patchen nicht geht. Und wenn ich anfange, nachts zu patchen, das kann ich sicherlich bei einigen Diensten kann ich das machen, dass ich dann auch nachts patche, also unbeaufsichtigt patche, auch unbeaufsichtigt neu starten lasse. Bei meinen Line-of-Business-Applications möchte ich das mal vielleicht doch zur nicht zur Primetime machen, aber zumindest zu einer Zeit machen, wo ich meinen Key-Anwendern sagen kann, hey, teste bitte mal.
Ja. Ja, gut. Im Zweifel hast du auch eine eigene Testumgebung für das Zeug, wo du das vorab schon mal testen kannst. Aber bleiben wir mal auf dem Boden, ne? Also meistens gibt's die nicht.
Genau. Also hört man immer wieder, sie müssen dann auch, Patches testen. Aber nein, in meinen Augen, was Hotpatching angeht, ist schön, dass es das gibt. Aber das ist jetzt nicht so das Feature, wo ich sage, da habe ich mein Leben lang drauf gewartet. Ne? Also zu einem ordentlichen IT-Betrieb gehören eben auch Wartungsfenster, wo ich dann eben auch Wartungen durchführen kann. Und das Installieren von Patches sind Wartungen.
Ja.
Und entweder ich sorge dafür, dass ich meine Umgebung so gebaut habe, dass ich im laufenden Betrieb halt patchen kann, weil die Anwendung dann halt geclustert ist, sonst irgendwas. Ich sag dann halt, jetzt wird hier patched, jetzt wird neu gestartet und dann ist gut.
Ja.
Also so gesehen löst Live-Patching bei Linux als auch bei Windows in meinen Augen kein echtes Problem.
Ja, dito. Also ich würde sagen, es ist schon ein winziger Mehrwert in den Fällen, wo du halt du hast einen Security-Patch, es ist eine Zero-Day drin, du willst den möglichst schnell ausbringen und Verhandlung von Wartungsfenstern ist aufwendig, weil da die ganze Belegschaft mit der Software arbeitet oder.
Ja.
Dann ist das doch ganz fein, wenn man die einfach im laufenden Betrieb die Sicherheitsupdates draufkriegt.
Genau.
Insofern, davon ab sehe ich das wie du.
So. Gut, jetzt müssen wir damit leben.
Ja.
Ich hoffe, wir haben die Frage zur ausreichend beantwortet. Wenn nicht, gerne Feedback, dann
Wobei wir jetzt nur über Windows gesprochen haben.
Aber bei Linux ist es genau das Gleiche. Also
im Wesentlichen, ne?
ich meine, ne? Ich meine, wie oft, also ich meine, schön, wenn ich dann hier irgendwie mit, ne? Also, ich meine, ich habe das ja selber, ne? Dann aktualisierst du halt Pakete, dann, ne? Die Dienste werden durchgestartet und wie oft haben wir das dann schon erlebt, dass das Ding ja trotzdem irgendwie 190 Tage Uptime hat, weil, ne, es werden zwar immer schön die Pakete aktualisiert, aber das Ding wird halt nie neu gestartet, sodass halt neue Kernel dann
Wer
halt
macht denn sowas?
Das kann ich dir gerne gleich offline sagen. Ich habe da durchaus ein schwarzes Buch mit mehreren Namen.
Aha. Ja, meiner steht ja nicht drin, also.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Aha. Dann musst du mir noch erläutern, welche Linux-Kiste ich nicht neu gestartet habe.
Nein. Insofern, also, ne, die Dinger müssen eh neu gestartet werden und macht ja. man dann einfach.
Ja.
Da ist sicherlich noch viel Potenzial, aber neu starten tut es. Man macht euch nicht immer so viel Gedanken um hier Uptime. Also die Zeit, wo Admins irgendwie ein bisschen feucht geworden sind im Schritt bei 900 Tagen Uptime, die sind lange, lange, lange vorbei. Ja? Früher konntest du damit ja noch auf dem Pausenhof irgendwie die Mädels abschleppen, aber heute ist der erste Satz, den du bei mehr als 30 Tagen Uptime hast, der feine Herr hat mal wieder nicht gepatcht. Ne? Also die Zeiten sind echt vorbei.
In der Tat. Also, ne, ja? Und ich meine, ich erinnere mich, du hast mir mal von einem Meeting erzählt, mit irgendeinem Kunden, wo dann in einem Teams-Meeting der Admin, man hätte eine Kiste neu starten müssen, hätte lange Wartungsfenster verhandeln müssen und dann ist der Admin irgendwie mit der Maus ausgerutscht.
Genau
und
so.
Ups, eine Maus technische Störung. Und das finde ich einen sehr viel sympathischeren Ansatz, weil meistens sind die innerhalb von wenigen Minuten wieder da und du musst sogar Pech haben, wenn die Anwender das merken.
Nein, also ich meine, kann man ja echt erzählen. Also nein, haben wir wirklich schon, habe ich auch schon selber erlebt, dann so, ne, dann musst du halt irgendwie, keine Ahnung, einen Switch neu starten oder so und dann denkst du dann mit dem Kunden so hin und her, so, ja, müssen wir gucken, wann wir das machen können, so nachts am Wochenende hin und her und irgendwann geht der einfach hin und zieht einfach die Stromstecker und dann wird dem Helpdesk, okay, wenn jetzt einer anruft, wir haben jetzt gerade eine technische Störung, auch wir dürfen mal eine technische Störung haben. Mhm. Ja, und dann ist das einfach gut. Und lustigerweise, die meisten, es gibt ja dann auch echt Leute, die holen dann echt noch auch das Beste daraus, ne? Muss halt so ein Switch neu gestartet werden, dann ja, wird das Ding einfach neu gestartet, ja, dann bimmeln alle Leitungen heiß, dann wird gesagt, ja, technische Störung, wir arbeiten mit Hochdruck dran, dann ist das Ding nach 5 Minuten wieder da, ja, und dann gibt's noch ein Lob von der Geschäftsführung, dass man diesen massiven Ausfall so schnell beheben konnte, ja.
Also, großartig.
Und, ne, wie sagt mal jemand so schön, den wir beide gut kennen, ja, Details weglassen ist nicht lügen. Also Disclaimer, nein, wir machen das nicht ständig so, ja. Also,
nein.
Aber ich glaube, manchmal ist das vielleicht der einfache Weg zum Glück. Mhm. Der einfache Weg zum Glück ist auch immer automatisieren, automatisieren, automatisieren. Weißt du eigentlich, was SFTP für ein Azure Storage anknipsen kostet?
Man meint so, ach, kann doch gar nicht so viel sein.
Habe ich auch gedacht. Bis ich die Rechnung gekriegt habe.
Centbeträge, ne?
Es sind tatsächlich Centbeträge pro Stunde. dachte mir, ich könnte zu meinem persönlichen Backup zu Hause, was ja eh schon irgendwie Hosenträger und Gürtel ist, noch einen weiteren Hosenträger gebrauchen, dachte mir, ja, dann machst du hier einfach machst ein bisschen SFTP und kopierst die Backups dann einfach auf einen eh schon vorhandenen Azure Storage. Da habe ich SFTP einfach angemacht, da lokalen User angelegt, SSH-Key hinterlegt, bisschen Skript geschrieben zum Hochladen, läuft. Dann habe ich das so 3-4 Tage laufen lassen, dann dachte ich mir, guckst mal nach, ob das Backup gelaufen ist. Ja, wunderbar, ist gelaufen. Und dann klicke ich so ein bisschen im Azure Portal rum und dann mache ich die Cost Analysis auf und denke mir so,
was ist passiert?
ich habe ja, oder du hast ja auch, ne, wir haben so irgendwie so 150 Dollar Azure Guthaben sind das und ich benutze das halt so für ein bisschen Services bereitzustellen für privates Zeug und ja, da hätte ich um ein Haar, hätte ich mein Volumen binnen weniger Tage aufgebraucht. Und dann habe ich festgestellt, oh, SFTP ist ja echt teuer. Nämlich entweder 30 Cent also US-Cent, mhm, oder halt 28 Euro-Cent pro Stunde. Und das wird dann recht schnell recht teuer. Also dafür, dass der Storage billig ist, ist Zugriff per SFTP echt hässlich. Mhm. Und dann dachte ich mir, was machst du jetzt? Naja, dann dachte ich mir, kann ja nicht so schwer sein. Das kann ich ja dann auch einfach einfach vom Backup einschalten und danach wieder ausschalten.
Ne? Oder? Ne?
Genau. Da habe ich mir ein Service Principle dafür gebastelt, den auf den dem für den Storage Account die passenden Rechte gegeben und mit ein bisschen Azure CLI knipse ich jetzt einfach dann vom Hochladen SFTP an und mach's danach wieder aus und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also will sagen, liebe Kinder, guckt euch vorher an, was einzelne Dienste kosten. Ein weiterer Dienst, der ja immer kostentechnisch sehr unterschätzt wird, wo ich dann auch den Kunden schon immer sage, hold on, ne, ist ja VPN.
Ja,
die VPN-Gateways. Dafür, dass die ja im Zweifelsfall nicht viel machen, kosten die echt Geld. Und Azure Bastion. Das kostet auch achteckig Geld. Weil es läuft nämlich auch.
Aber es ist so cool.
Ja, es läuft trotzdem pausenlos durch.
Ja, ich weiß.
Also auch wenn
du
es nicht nutzt, bezahlst du es.
Man kann das auch nicht abknipsen.
Nein.
Das ist wahrscheinlich wieder so eine Sache wie bei VPN, wo die Bereitstellung irgendwie Stunden dauert.
Ja, was ist das eigentlich mit den VPN-Gateways? Letztens ist auch wieder eins bereitgestellt. Da wird eine Viertelstunde da, hat das Ding da rumgedödelt.
Ja, dauert ewig, ne?
Also, das könnte ich da echt mal dran arbeiten, weil irgendwie so, ne, wegreißen, neu machen, kostet immer echt Zeit. Mhm. Apropos kostet, Ende September oder so, wird auch mal wieder so eine Azure SKU nämlich eingestellt. Und zwar bei den Public IPs. Da gibt es dann nämlich auch eine Änderung.
Ach, okay.
Ja.
Oha.
Ja. Da müssen wir dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle tätig werden. Weil dann nämlich die Basic SKU Public IP wegkommt.
Das heißt, du musst
überall,
auf Standard.
Genau, überall, upgrade? Wo du halt so eine Basic SKU für eine Azure Public IP hast, musst du halt auf eine Standard SKU gehen. Und naja, die kostet natürlich dann auch ein bisschen mehr. Und gerade für so, ja, wenn du irgendwo so ein VPN-Gateway rumfliegen hast, was du halt nicht immer brauchst, so für Testumgebungen oder sonst irgendwas. Oder sehr kleine Umgebungen,
Ja gut, aber die Standard SKU für Public IP bringt ja auch irgendwie ein paar nette Sachen mit, ne? Was nimmst du die, ne? Wenn du halt sagst, irgendwie, ich brauche halt nichts Besonderes, so Load Balancing oder Azure Firewall oder sowas, dann hast du halt die Basic genommen, aber ansonsten, ja gut, Azure Firewall ist dann bestimmt auch sowas, was dann wieder Euro pro Stunde oder so
wahrscheinlich
kostet. Ja.
Naja, aber bis zum 30. September, 2025 sogar, ich hatte jetzt 2024 im Kopf, aber ich habe gerade nochmal nachgeholt, es ist 2025, da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber das müssen wir halt mal in Angriff nehmen. Aber das war halt immer so, ne? Gerade wenn du nur so ein VPN-Gateway irgendwie laufen hast, war das eigentlich immer ganz passend und dann musste man ja nicht so viel machen. Mhm. Gerade vor der Aufnahme haben wir noch mit S-Mime rumgefrickelt. Das wäre eigentlich auch schon wieder ein Aufreger der Woche gewesen.
Ja, du hast dich sehr aufgeregt. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, du packst das zu den Aufregern der Woche.
Ja, da haben wir ja schon zwei. Also insofern kurz vorneweg. Also wenn irgendeiner von euch S-Mime mit Outlook im Web zum Laufen bekommen hat, der kann sich gerne bei mir melden und mir erklären, wie das überhaupt funktionieren soll.
Wir kriegen das noch hin.
Himmel, Arsch und Zwirn. Das kann doch nicht so schwer sein. Dieses scheiß Gefrickel, so mit irgendeiner Extension im Chrome. Und dann muss ich irgendwelche Zertifikate dann per PowerShell exportieren und hochladen. Was zum Henker?
Ja gut, der Rest der Welt fragt jetzt, warum willst du eine OVA nutzen?
Weil OVA ganz, ganz wichtige Features hat.
Ja, ist ja in Ordnung. Ja.
Installierbare Outlook nicht hat. Zum Beispiel kannst du beim Outlook im Web, ja, wenn du Terminserien hast, ja, da haben wir ja durchaus schon mal den Fall, dass man sagt, wir müssen den Termin verschieben, ja. Und dann musst du bei Outlook, wenn du die installierte Version, musst du diese Terminserie beenden. Du musst dann eine neue Terminserie machen. Wenn du einfach nur die Uhrzeit änderst, dann endet das auch rückwirkend. Das will ich ja nicht. Und Outlook im Web kann das ab dem nächsten Termin und folgend. Also
ja,
Microsoft, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du flickst das bei Outlook nach, ja, oder du bringst S-MIME funktionsfähig ins Web. Eins von beiden. Oder beides. Ist mir egal.
Wir kriegen das hin. Wir müssen nur ein Weg finden, dieses Zertifikat da
Outlook zu
vertrauenswürdig zu machen. Ja. Also komplett und nicht nur das eine.
Wir haben doch alle drei hochgeladen.
Ich glaube, wir haben sie nacheinander hochgeladen und jeweils das andere überschrieben, aber wir gucken mal.
Du weißt, dass das ist ja auch wieder sowas, ne? Warum zum Henker kann ich das nicht als Base64 hochladen, ja? Da hätte ich jetzt ein scheiß Notepad genommen, hätte die alle in eine Datei kopiert. Nein, es muss irgendwie eine serialisierte Zertifikatsdatei sein. Warum?
Ja, aber du kannst auch das Base64 umwandeln in SDS. SST? SST.
SST.
Entschuldigung.
Ja, warum muss das so kompliziert sein? Microsoft war doch mal die Firma, die gesagt hat, hier, ne, Xerox hat uns die Maus geschenkt, wir machen alles mit der Maus und mit der GUI und was haben wir uns früher aufgeregt und kaputt gelacht, ne, als wir die ersten NT-Server bei den Kunden aufgestellt haben und auf einmal brauchtest du nicht mehr einen 9 Zoll Monochrom CRT, sondern musstest irgendwie 9 Zoll in Farbe dahinstellen, ja, und eine Maus und eine Tastatur und so ein Driss, ja. Was haben wir uns darüber totgelacht, ja? Und dann muss ich jetzt 25 Jahre später, ja, fange ich wieder an, in der Shell rumzuhacken bei Microsoft.
Dir ist schon klar, wie das jetzt klingt, oder? Ich bin so froh, dass das mit PowerShell geht, weil in GUIs hat Microsoft auch in der Vergangenheit die allerbeklopptesten Bugs eingebaut. Insofern, ist doch fein. Lass doch die GUI weg. Das könnt ihr eh nicht so gut.
Ach ja, Moment, du bist ja auch die Windows 11 wieder den Startbutton wieder an der linken Seite hat, ne?
Korrekt.
Oh boy. Ja, kommen wir mal zu etwas aufregenderen oder schöneren Themen. Denn auch bei VMware gibt es Neuigkeiten. Ja, sie haben den Free Hypervisor geschlachtet. Das hat man, glaube ich, das letzte Mal schon klar gemacht.
Ja, aber darf ich da noch was ergänzen?
Bitte.
Gerade noch einen Artikel gelesen. Der ist zwar jetzt erstmal eingestampft, aber es wurde in Aussicht gestellt, dass man mit einer entsprechenden Begründung durchaus wieder an Free-Lizenzen dran käme. Wie genau, den Artikel schicke ich dir nachher mal. Den packen wir auch noch in die Notes rein.
TikToks mit traurigen Hamstern schicken.
Muss Hogtan persönlich absegnen, dass du als V-Expert erneut.
Ja, ich bin ehrlich, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum ich es wieder reingeschafft habe. Ich habe eigentlich habe ich gedacht, dass sie so eine schwarze Liste haben von Leuten, die sie streichen. Und ich dachte, ich bin da ganz oben mit dabei.
Ich dachte jetzt spätestens nach deinem Broadcom Kommentaren. Wärst du von dieser Liste verschwunden?
Vielleicht sitzt Hogtan jetzt auch ne, irgendwo vom Kaminfeuer und streichelt die Katze auf seinem Schoß und denkt sich so, ne? Freunde halte ich mir nah, meine Feinde halte ich mir näher. Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt Angst um mein Leben haben, oder?
Du wolltest was ganz anderes erzählen.
Genau,
ich bin dir ins Wort gefallen.
Genau, ich hatte nämlich leider nicht genug Kleingeld dabei, um die EUC-Sparte, also das End-User-Computing von Broadcom, oder von VMware bei Broadcom zu kaufen, denn Stand heute ist es immer noch nicht bestätigt, aber zumindest Reuters hat es vermeldet, dass die komplette End-User-Computing-Sparte für schlappe 3,8 Milliarden US-Dollar an den Finanzinvestor KKR verbimmelt wurde. Also wohl ersteigert wurde. Ja, ich kannte die nicht, aber sie haben zum Beispiel BMC Software vor Jahren mal gekauft und wieder zu Geld gemacht. Also die scheinen sich zumindest mit dem Kauf von Softwarebuden auszukennen. Ganz interessant ist, mehrere Leute haben angemerkt, dass 3,8 Milliarden Kaufpreis, es war wohl ein Bieterverfahren, also Firmen konnten Geld bieten und KKR hat dann bei 3,8 Milliarden halt den Zuschlag bekommen, dass 3,8 Milliarden US-Dollar Kaufpreis bei einer Annual Revenue Rate von 1 Milliarde echt nicht viel ist. Und dann habe ich kurz überlegt, dachte ich mir, okay, was war denn das bei VMware? Ja, VMware hat 68 Milliarden gekostet, ja. Haben aber ein ARR von, ich glaube, 2022 oder 2023 von 12 und ein paar Quietsch-Milliarden gehabt. Also ungefähr mal 5 und nicht mal 4 oder mal 3,8. Eigentlich beruhigt mich das, dass es, ich meine, es gibt die einen sagen, oh Gott, ein Finanzinvestor, der quetscht die jetzt aus. Ja, mein Gott, ist halt so, betrifft halt das ganze Horizon-Zeug und Workspace ONE und so weiter. Es ist aber jetzt zum Beispiel nicht irgendwie Nutanix geworden oder hier Cloud Software Group, ja, hier Citrix.
Ja, da hätte, hat man da, das
auf die hätte ich ja gesetzt.
Ne? Auf hat die hätte erwartet,
ich ja gesetzt.
Ne?
Ja, ja, da hätte ich drauf gesetzt, dass, dass Citrix sich unter den Nagel reißt, aber nein. Und warum finde ich das eigentlich positiv, dass es ein Finanzinvestor geworden ist? Naja, das gibt dem Ganzen zumindest die Chance, dass die Produkte weiterleben und nicht von irgendeiner Bude gekauft werden. Dann wird da ein bisschen Technologie rausgezogen und dann wird das Ganze wieder eingestellt. Mhm. Weißt du, was zum Beispiel so eine Übernahme war, mit anschließend das Produkt verschwindet? Erinnerst du dich noch an Pernix Data?
Ja,
weißt du, wer die gekauft hat?
Eine meiner ersten Zertifizierungen damals.
Mhm. Mhm. Haben wir ja selber bei ein paar Kunden im Einsatz gehabt.
Die wurden die von den Nutanix gekauft?
Korrekt. Und danach war das Produkt weg. Also klar, die Technologie wird wahrscheinlich irgendwo in Nutanix weiterleben, aber das Produkt war dann von heute auf morgen weg.
Das war ganz witzig. Und so 2015 habe ich nämlich zwei Zertifizierungen gemacht von Herstellern, mit denen wir so gut wie nicht oder gar nicht gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt, einfach weil hat sich angeboten, war kostenlos. Hm? Das eine war Pernix Data und das andere war Nutanix.
Ja. Guck, wo wir jetzt heute sind.
Ja, ja.
Also insofern, das bleibt da, bleibt spannend und auf jeden Fall wird Horizon jetzt nicht den Bach untergehen. Den Bach untergehen dürften einige Kunden im Hinblick auf das Exchange CU14 für Exchange 2019.
Oh, sie haben es endlich getan.
Ja. Und lustigerweise habe ich jetzt noch von keinem Kunden bei uns gehört, wo es fürchterlich geknallt hat. Warum? Was ist das Besondere ist 2019, an, ne? Was ist das Besondere an CU14?
Extended Protection. Richtig. Sie haben sie endlich eingestellt. Sie haben es lange gedroht schon eigentlich, ne? Das gibt's ja schon ganz, ganz lange, das Thema. Also mindestens seit 2 Jahren wollen sie das auch anknüpfen.
Ich fand das sowieso lustig, weil das kam ja letzte Woche Dienstag raus.
Ja.
Und es gab dazu dann einen, oder es gab einen CVE, den CVE 2024-21-410, wo es um eine NTLM Relay-Attacke geht, die auch wohl aktiv ausgenutzt wird. Und Microsofts Fix für diese Sicherheitslücke war, wir knipsen jetzt einfach mal External Protection per Default an. Jetzt gab es das CU14 aber auch nur für 2019. Es gab ja kein CU24 für Exchange 2016.
Interessant.
Da war die Lösung, ja, macht einfach External Protection an.
Wie viele unserer Kunden haben tatsächlich 2019 in Einsatz?
Es sind gar nicht mal so viele, weil die allermeisten hocken halt noch auf 2016 rum. Das hat auch, glaube ich, einfach was damit zu tun, dass wir ganz viele Umgebungen haben, wo immer Exchange-Versionen übersprungen wurden. Das heißt, die Kunden, die jetzt 2016 haben, kamen von 2010. Ne, die Kunden, die 2.7 hatten, sind auf 2013 gegangen. Und das sind nämlich jetzt die 2013 hatten. Das sind alles jetzt die wir jetzt mit 2019 draußen haben.
Mhm. Ja, plus 2019 hatte ja ursprünglich diese, als man die ersten absurde Anforderungen hatten, haben alle gesagt, habt ihr sie noch alle?
Ja.
Ne, keine Ahnung, 128 GB RAM oder sowas, ne? Wo dann jeder Kunde sagt, habe ich nicht. Ne?
Ja gut, das war ja dann auch, am Anfang haben sie ja gesagt, hier, ne, das ist der letzte On-Premise-Exchange für unsere allergrößten On-Premise-Installationen. Deswegen sind sie ja mit diesen Anforderungen um die Ecke gekommen. Und im Gegensatz zu den zu 2013, 2016 gab es das ISO ja dann auch nicht mehr irgendwie im frei zum Runterladen, sondern halt nur noch über VLSC. Mhm. Wobei, das haben sie jetzt wohl auch geändert. Also ich konnte das CU14 konnte ich so runterladen.
Ja, okay.
Aber ja, sie haben External Protection dann jetzt einfach defaultmäßig angeknipst, hatten da auch ein bisschen Scripting an die Hand gegeben. Worum geht's bei External Protection? Du hast es gerade schon erwähnt, ne? Das ist jetzt gar nicht so neu. Das ist jetzt auch schon, ja, 1,5 Jahre draußen.
Ja, ja, also das Thema ist schon länger und es war ja auch immer, oder sagen wir mal, schon seit das rauskam, hat sich ja abgezeichnet, dass sie es irgendwann anschalten
werden. Sie haben es immer wieder angedeutet, sagt, es kommt der Tag, an dem wir es anmachen. Rauskam das Ganze nämlich mit den August 22 Sicherheitsupdates für Exchange 2019 CU12, 2016 CU23 und 2013 CU23. Und lustigerweise ist die External Protection gar nicht so wahnsinnig neu. Die gibt es nämlich schon seit 2009 im IIS. Das ist also eher ein IIS-Ding als ein Exchange-Ding.
No, das hatte ich nämlich auch mal, das ist ja schon oben ein altes Feature, ne? Mhm. Schützt vor Man in the Middle.
Genau.
Im Sinne von, das Zertifikat wird nochmal besonders verifiziert.
Es geht gar nicht mal um Zertifikatsverifikat oder doch, Zertifikat hat was damit zu tun. Es geht, also betroffen ist halt alles, was mit NTLM authentifiziert, weil NTLM ist ja Challenge Response. Mhm. Ne, sprich, ne, Server schickt, glaube ich, eine Challenge an den Client. Der Client hasht das dann irgendwie mit seinem Kennwort. Das nimmt der Server dann, trägt zum DC. Der DC kennt ja auch das Kennwort und dann so wird das Ganze gemacht. Mhm. Und das Problem bei diesem Man in the Middle ist halt, wenn dann einer diese gehashte Challenge irgendwie abschnorchelt.
Ja.
Und das wird dadurch gelöst, dass halt ein sogenannter Channel Binding Token mitgeschickt wird. Und der leitet sich wohl irgendwie aus dem Zertifikat ab und ist auch dienstbezogen. Genau. Und Extended Protection ging ja voraus und deswegen haben viele Kunden auch gezögert. Das wird zum Problem, wenn du SSL Offloading machst oder TLS Inspection machst. Also wenn du auf Backend und Frontend unterschiedliche Zertifikate hast.
Ja.
Beziehungsweise Microsoft sagt sogar ganz klar, wir unterstützen das Ganze nur mit SSL-Bridging. Sprich, du brichst die TLS-Verbindung nicht auf.
Also machst also nur Load Balancing.
Genau. Die Wahrheit ist, es funktioniert natürlich, solange du auf dem Load Balancer, auf der Firewall, auf dem Reverse Proxy und dem Exchange das gleiche Zertifikat hast.
Gut, ne, in vielen Fällen spart man sich ja halt einfach auf den Servern selber ein Public Zertifikat oder einfach den Akt, das irgendwie einmal im Jahr ändern zu müssen und so weiter, und macht dann eben tatsächlich Offload. Also das ist für mich auch die Definition von Offload auf einen Load Balancer.
Mhm. Genau. Aber ja, funktioniert, solange halt das gleiche Zertifikat zum Einsatz kommt. Und wenn das der Fall ist, man kann das mit ein bisschen Scripting, was Microsoft mit auch in die Hand gibt, da gibt es so ein Aktivierungsskript dafür, wenn du es halt nachträglich aktivieren willst. Mhm. Also du kannst dem CU14 für den Exchange 2019, kannst du auch sagen, hier, mach das nicht an. Na, das kannst du die Kommandozeile sagen. Mhm. Wenn du es halt bei einem Exchange 2016 nachträglich aktivieren willst, dann kannst du das mit einem Skript machen und das prüft dann auch vorher, ob dann die Voraussetzungen erfüllt sind. Er prüft nicht die Zertifikate, aber er prüft noch ein paar andere Sachen, ne, so TLS-Version und so weiter. Und ja, dann geht das.
TLS-Version?
Ja, er beschwert sich, wenn du halt noch so TLS 1011 hast.
Ah, okay.
Oder
die
falsche Default-Version gesetzt hast.
Okay. Interessant.
Letztens habe ich auch, ja, du sagst interessant, nee, habe ich jetzt schon mehrfach beobachtet, ne? Hatte ich eine frisch installierten 2022.
Ja.
Wollte ich PowerShell-Module nachinstallieren und dann bockt der halt total rum.
Deswegen sage ich interessant.
Anbieter kriege ich irgendwie nicht und dann dachte ich so, was war das? Und dann, ne? Weißt du ja so ungefähr, wo du nachher suchen musst und dann stellt sich raus, ja, ne, TLS 1.2 ist nicht.
Deswegen sage ich.
Ist zwar an, aber glaube ich nicht Default.
Ja, irgendwie
so.
Default enabled by Default und enabled.
Auf jeden Fall muss ich der PowerShell noch irgendwie mitgeben, dass sie doch jetzt bitte mal irgendwie TLS 1.2 machen soll, weil Microsoft halt nur sagt, nee, TLS 1.2 oder höher. Und
Peter.
Definitiv.
Aber anmachen, ne?
Anmachen. Mhm. Nee, External Protection anmachen. Mhm. Besser ist das.
Ja.
Weil, ne? 9,8.
Viel höher geht nicht. Viel höher schafft nur SAP, soweit ich gehört habe.
Oder Atlassian.
Oder die, ja, stimmt.
10,0. Wobei, VMware. Client Tralala Plugin, 0,6.
Das Enhanced Authentication Plugin.
Genau.
Liebe Leute, wenn ihr es noch habt, ganz schnell weg damit. Ne?
Richtig, ist auch schon seit 7.0.U2 nicht mehr supported und end of life, aber manche haben das halt immer noch auf ihren Kisten drauf, also auf den Clients installiert und allerschnellstens, ne, zack, runter, weil da gibt es eine aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke mit einem Score von 9,6.
Ja, zur Erbeutung von Credentials. Wenn du auf einem Rechner angemeldet bist mit einem unprivilegierten User und oder auf einem Server und gleichzeitig ist ein administrativer User angemeldet, der dieses Plugin nutzt, ja, dann kommt man wohl sehr leicht an diese Credentials wieder dran.
Genau, also zack, weg. Verlinken wir in den Shownotes. Zumal Lockbit ist wieder da, ja.
Ist wieder da? Ich dachte, die sind weg.
Ja. Was ist passiert? Ja, Lockbit ist, das war wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu, naja, da war wahrscheinlich eher der Gedanke, wie war das? Der Wunsch des Gedanken?
Der Vater des Gedanken, ja.
Der Wunsch, ja. Auf jeden Fall haben 10 Polizeibehörden oder Polizeibehörden von 10 Ländern zugeschlagen und haben Lockbit in der Operation Kronos.
Kronos.
Ist das nicht der Strafplanet in Star Trek 6 gewesen? Hier, das unentdeckte Land? Kronos? Oder war das, ach nee, warte mal, das war der Heimatplanet der Klingonen, der in die Luft geflogen ist. Und der hieß auch nicht Kronos, nur so ähnlich. Ja, vergesst, was ich gesagt habe.
Okay.
Wahrscheinlich habe ich sie jetzt für den Rest der Aufnahme verloren und sie überlegt jetzt die ganze Zeit.
Nein. Ich habe nur überlegt, in welchem Paralleluniversum du warst.
Achso. Auf jeden Fall wurde wohl unter anderem die Data Leak Website, also die Webseite, wo Lockbit halt dann erbeutete Daten geleakt hat, unter die Kontrolle von der National Crime Agency, also der UK Behörden gebracht. Insgesamt wurden wohl 34 Server beschlagnahmt und auch 1000 Decryption oder über 1000 Decryption Keys wurden wohl dann auch erbeutet. Und Lockbit selber hat wohl mit Lockbit selber hat sich wohl zu Wort gemeldet und hat VX Underground gesagt, so ja, nee, sie gehen jetzt nicht davon aus, dass die Behörden da wirklich irgendwas haben. Das sieht aber wohl ein bisschen anders aus. Also zumindest konnten sich wohl auch die Behörden dann nicht verkneifen, auf dieser erbeuteten Data Leak Website ein bisschen Schabernack zu treiben und haben dann unter anderem wohl auch so dort geschrieben, also Zitat, ne, Lockbit Sub, das ist wohl der Name, unter dem Lockbit dann wohl immer in Erscheinung getreten ist, also ne, Lockbit Support, has claimed to live in the United States, he doesn't. Lockbit Sub has claimed to live in the Netherlands, he doesn't. Lockbit Sub has claimed to have a Lamborghini, he drives Mercedes. we know who he is, we know where he lives, we know how much he is worth. Mhm. Lockbit Sub has engaged with law enforcement. Zwinker-Smiley. hops genommen haben sie wohl diese Server über eine PHP-Lücke, die seit dem 11. August 23 bekannt ist. CVE 2023-3824.
Du meinst so eine Standardlücke in PHP selber?
Ja.
Ja, okay, gut.
Also hat Lockbit dann wohl auch zugegeben, Zitat, because of 5 years of swimming in money, I became very lazy. I relaxed and did not update PHP in time. Konkret geht es da wohl um Admin- und Chat-Panel-Server und Blog-Server, die da wohl mit PHP 8.1.2 liefen. Naja, und Lockbit ist ja so ein bisschen Ransomware as a Service. Ja? Also ja. Du kannst ja als Partner von Lockbit dann auch sich da, also da wohl Malware dann auch bestellen und buchen und kannst sie dann halt selber ausbringen und so weiter. Also die Lockbit stellt halt Infrastruktur bereit. Ja, und tatsächlich ist es wohl auch so, dass diese Infrastruktur wohl immer noch läuft. Denn Lockbit selber sagt, ja, gut, ne, die Kisten mit der PHP-Lücke, die haben sie jetzt halt dann hops genommen. Den Rest aber nicht. Und so sieht's wohl auch aus. Bleeping Computers hat das dann auch gemeldet, dass Lockbit wieder da ist und dass sie wohl auch wieder Maschinen ins Leben geholt haben und wieder online sind und auch einige Seiten im Darknet wohl wieder online sind und da unter neuer URL online sind. Also da muss man jetzt mal gucken. Lockbit hat auch versprochen, was an der Security zu tun, ja, also auch da möchten sie sich ein bisschen so als verbessern. Und
Provider.
Ja, das ist schon lustig, ne? Also,
Klar.
Also, nee, was heißt das? Nein, das ist eigentlich nicht lustig, aber das ist schon so ein bisschen Ironie des Schicksals, ne?
Auf jeden Fall.
da bist du halt so eine Ransomware-Gang. Und es gab da ja auch über Aussteiger wohl im letzten Jahr wohl auch ein paar ganz interessante Einblicke in die Gruppe selber. Ja, also Ransomware as a Service, du hast dann Affiliates und so weiter. Und das ist dann schon auch kacke, wenn sich die wieder nicht an Absprachen halten, ne? Wenn die ihr Zeug da mit deinen Kunden sich dann da nicht an die Regeln halten.
Ja.
Das ist schon, ist schon schwierig so. Aber
es ist halt ein Business, ne? Haben wir ja schon häufiger festgestellt. Es ist ein Business. Und jetzt ist Lockbit in der Lage gewesen, den so mancher Kunde, also so manches Opfer war, nämlich, dass er erklären muss, ja, hier, oder glaubhaft machen muss, dass keine Daten gefährdet wurden oder sonst irgendwas, ne? Weil sonst vertraut man dem Business ja nicht mehr,
was,
ne?
Was ich ganz lustig fand, das habe ich vor ein paar Wochen drüber gestolpert. Du kennst doch auch noch hier Cyberbanker.
Ja.
Die hatten ja auch so, ne, Datacenter und, ne, so mit Prepaid und Kryptowährungen, dann konntest du da halt allen möglichen Scheiß hosten und die haben dann halt, haben sich immer damit gerühmt, dass sie halt nicht mit Behörden zusammenarbeiten und die ganzen Dinge auch dann, also Server verschlüsselt waren. Und die hatten ja lustigerweise in Traben-Trarbach so einen alten, so ein altes Bunker-RZ von der Bundeswehr in Betrieb genommen und hatten das dann da gehostet. Also, ne, wenn wir beide mal irgendwie in die Richtung fahren, dann müssen wir unbedingt mal vorbeigondeln. Mal über den Zaun gucken. Und naja, also dieses RZ ging ja dann nach der Razzia in den Besitz des, lustigerweise wohl in den Besitz des Bundesfinanzministeriums, weil irgendwie, ne, so eine Sub-Sub-Sub-Behörde ist wohl irgendwie für Immobilienmanagement zuständig und das hat jetzt gelandet. Wusstest du, dass Cyberbanker eine LinkedIn-Seite hat?
Nein.
Doch, und der Kollege Tennet scheint auch wieder aus dem Knast zu sein.
Ach, okay.
Also wir können gespannt sein, was sich dann an dieser Front tut. Wir werden da mal ein bisschen gucken, was man da so findet. Aber Cyberbanker scheint wohl wieder zurückkommen zu wollen. Mhm. Wobei ich das auch schon mutig finde. Also der hat ja schon schwer mit seinen Komplizen auf die Eier bekommen. Und das war ja nicht das erste Mal, dass die Behörden den Hops genommen haben. Das war ja schon in Holland so. Mhm. Jetzt kann man natürlich auch das Geschäftsmodell mal hinterfragen, wobei sich, glaube ich, immer damit gerühmt wurde, also ja, so mit Drogenumschlagsplätzen, da hätten sie jetzt kein Problem mehr, mit keine Pornografie oder so, das käme dir nicht in den Sinn, aber das weiß ja auch nie, was die da so alles, was auf den Maschinen gehostet wird, ne, das haben die ja nicht dann selber gemacht. Aber ich fand das ganz lustig, dass der Cyberbanker übrigens noch mit einem Bild von der Kaserne da
in
Traben-Trarbach.
Als Business eingetragen, oder?
Ist eine Unternehmenswebseite.
Nein.
Wir verlinken die mal in den Shownotes.
Okay.
Ja. Zeit, sich aufzuregen, oder?
Mein Blick auf die Uhr werfen, ja, ich habe mich jetzt bestimmt schon 2 Stunden nicht aufgeregt. Du schon über S-Mime, aber.
Ich über S-Mime, ja. möchtest du den Einstieg machen in den Aufreger der Woche?
Ich? Ach so. Ja, gut. Dass der Network Policy Server von Windows irgendwie
alt und ranzig ist,
alt und ranzig ist und irgendwie immer mich immer wieder überrascht mit so Kleinigkeiten wie das Ding macht bei NTLM standardmäßig V1. Ich meine, why? Also selbst wenn du den auf einem 2.19, ich glaube, ich habe mich hier schon darüber, über diese Tatsache auch schon zu Genüge aufgeregt. Ich habe noch was gefunden. Und zwar sind wir gerade dabei, beim Kunden eine komplett neue Active Directory aufzubauen. Und eine der ersten Maßnahmen war, dass wir aus der neuen PKI die Clients versorgen mit Client-Zertifikaten für EAP-TLS am WLAN zum Beispiel oder am Port, was auch immer. Plus, wir haben dem Radioserver auch schon ein Radius-Zertifikat aus der neuen PKI spendiert. Jetzt kommt der erste Client an in meinem Test und du siehst halt ein verweigert, ne? Zugriff verweigert. Siehst, okay, er hat das richtige Zertifikat, ne? Nochmal alles doppelt und dreifach quer gecheckt, ne? Ist die WLAN-Richtlinie, passt das alles, sind alle Haken richtig gesetzt? Nö, war eigentlich alles korrekt. Die Begründung vom NPS war, dass zwar die Zertifizierungskette aufgelöst werden konnte, aber vom Richtlinienanbieter nicht als vertrauenswürdig anerkannt wurde. Ich denke so, genau. Reason Code 295. schmeißt in Google rein, ne? Reason Code 295, findest du halt nichts. Also nein, erst schmeißt es ja in Bing rein, weil ich bin halt Edge-User und ne?
Selbst schuld.
So, habe ich es in Bing reingeschmissen und da findest du halt nichts so, ne?
Ja, Bing zeigt dir auch keine Suchergebnisse an zu Software oder ne, die aus dem Support ist.
Ja, offensichtlich nicht. Wahrscheinlich wird das von Microsoft verschleiert, was das Ding noch für Probleme hat. Nein, dann halt in Google gesucht und tatsächlich irgendwie einen uralten Artikel aus 2009 gefunden, der sich mit einem Problem auf IA-Server 2003 befasst hat, mhm. Der damit zu tun hatte, dass dem Zertifikat nicht vertraut wurde. Ich denke so, nee, das stimmt nicht, ne? Guckst du hier, machst du Windows Cert Store auf, ne? Cert LM, da vertrauenswürdige Zertifikate, vertrauenswürdige Stammzertifizierung stellen, weil ich ja dachte, das ist irgendwie angeranzter Mist hier bei NPS, habe ich sogar das Intermediate-CA-Zertifikat auch mal in die Root-CA-Zertifikate reingepackt, weil möglicherweise ist das so alt, dass es halt nicht in den Intermediate-Store reinguckt, hat auch nichts gebracht. Ich denke so, stimmt ja alles nicht. Und dann findest du diesen Artikel und da steht dann allen Ernstes drin, naja, musst du halt mal hingehen mit DS Publish. Ich so, oh, Blödsinn hier, was soll das, ne? DS Publish, ja, liest du weiter. Nee, du musst tatsächlich das in dem Enterprise Certificate Rack Key hinterlegen. Da, wo du halt, wenn du eine Enterprise PKI aufbaust, sich per LDAP die Clients automatisch die Public Keys von den, also die Zertifikate auch abspeichern von den Enterprise CAs.
Mhm.
Und da guckt der NPS rein. Der interessiert sich nicht für den normalen Windows Store.
Das kann nur wieder so eine irgendeine Kackleiche sein. Mhm. Warum? Naja, es ist ja immer noch so, also die Active Directory Certificate Service, wie Sie heute kennen, die haben sich quasi seit Server 2000 nicht weiterentwickelt. Mhm. Oder nur sehr wenig.
Mhm.
Und es ist seit Jahr und Tag, also seit 25 Jahren, oder seit 20 Jahren, seit 2000 ist das so, dass wenn du eine AD-integrierte Enterprise CA, sobald du eine Zertifizierungsstelle ins AD integrierst, was haben wir die Wahl, dann machst du eine Standalone oder machst du eine AD-integrierte, und AD-integriert ist dann immer eine Enterprise CA, ist standardmäßig, dass das Zertifikat im AD gepublished wird, genauso wie die CALs. Und da gucken die Clients per Default auch immer nach. Heute
ja, klar, LDAP.
Das willst du ja heute auch nicht mehr. Und das knipsen wir auch jedes Mal ab, weil wir halt CAL und AIA wollen wir ja per HTTP irgendwo.
Ja, klar,
publishen.
Das ist richtig. Aber diesen Part, was sind meine Enterprise-PKIs, der steht ja auch immer noch im LDAP. Das kannst du auch nicht ändern, soweit ich weiß. Du kannst eine PKI, wir können es dir alles angucken übrigens.
Ja, genau.
Auch die AD-Container.
Dass diese Informationen im Active Directory stehen, ist ja in Ordnung. Mhm. Aber das ist halt nicht der, also meiner Ansicht nach war das auch damals schon immer der falsche Ort, um nach Zertifikaten zu gucken, weil das funktioniert halt nur, wenn deine Clients auch Member dieser Domain oder dieses Forest sind. Und
ja, korrekt.
Jetzt ist
korrekt.
Es ja so, ne, jetzt haben wir ja eine schöne neue zweistufige PKI in dem neuen Forest gebaut mit einer Standalone Root CA offline und einer AD-integrierten Issuing-CA, ne, die dann auch ihre CALs und ihre AIA alles schön per Webserver publishen und wir haben einen CEPCES aufgesetzt, damit die Rechner aus dem alten Forest und auch die Rechner aus dem neuen Forest nur über HTTPS mit sich über HTTPS-Zertifikate holen und eben nicht mit LDAP und RPC mit der CA quatschen. Und also anders hätten wir das ja auch gar nicht hinbekommen, dass sich die Clients aus dem alten Forest mit Zertifikaten von der neuen PKI versorgen. Ne?
No, per RPC, nee.
Genau. Mit CEPCES.
Ja, aber Clients machen wir ja nochmal einen Tacken anders. Es geht tatsächlich über den Intune Certificate Connector, weil der Kunde hat halt Intune da der halt, ich sag mal, der hat ein zentrales RZ und halt 100% Außenstandorte, deswegen ist das ein bisschen praktischer mit Intune.
Ja, klar.
Funktioniert flawless, auch von Client-Seite. Gab es da überhaupt kein Problem mit dem Zertifikat vom Radioserver oder. Alles schick, nur der NPS, da habe ich halt händisch dieses Zertifikat mit Certutil, AdStore, Enterprise und dann weiß ich nicht, Root und tralala, habe ich dieses Zertifikat händisch reingehackt und dann ging das sofort. Beide übrigens.
Root klar, für Root und die Ishing, ja.
Genau.
Ja, ist halt altes Zeug, ne?
Ist anstrengend.
Gut, mit einer Clearpass wäre das nicht passiert.
Mit einer Clearpass wäre das nicht passiert, korrekt. Aber Kunde hat halt keine.
Noch nicht.
Noch nicht. Meinst du, kommt noch?
Ja, muss.
Irgendwann.
Das andere macht keinen Spaß.
Ja, Clearpass läuft auch wie blöd, ne?
Das ist auch so ein Produkt, von dem ich immer denke, das kann doch nicht sein, dass wir die Einzigen oder eine von den wenigen sind, die das Ding irgendwie
verbimmeln. Aber es ist so. Ist so. Also, ich glaube, andere haben da vielleicht nicht so viel Spaß dran wie wir.
Ja, ja gut, wenn man sich guckt, mit was wir uns beschäftigen, da kann ihm auch schon die Laune vergehen. Ja, ne?
Wir haben es
gerade schon Zepzess.
Ja, und wir haben es eingangs gehört, ne? Du musst schon hart einen an der Waffel haben. Ne?
Definitiv, vor allem wenn du Zepzess mit einem GMSA betreiben willst, das ist nämlich der zweite Aufreger für heute. Mhm. Das hat mich jetzt also wirklich mein letztes Haupthaar gekostet. Wenn man sich so, also ne, Zepzess, also der Enrollment Policy Server und der eigentliche Enrollment Server, die kann man mit einem GMSA betreiben. So, mhm. Das ist erstmal nichts total Abgefahrenes und deswegen hat mich das auch ein bisschen ratlos zurückgelassen, dass ich offenbar bei einem Kunden eine Konstellation hatte, wo das einfach ums Verrecken nicht funktioniert. Jetzt muss man aber auch wissen, es ist ein Multi-Domain-Forest und der Webserver, auf dem der Zepzess läuft, als auch der GMSA, die waren in einer Subdomäne aus Gründen, ja, und die PKIs, die ich damit befummeln wollte, die waren in der Root. So. Das ist auch erstmal kein Drama, es hat einfach nur nicht funktioniert, denn der GMSA durfte einfach nicht an diese PKIs dran. Ja, ich habe da jedes Mal halt ein Access Denied bekommen. Mhm. Und dann habe ich halt sehr viel Zeit da und Hirnschmalz reingesteckt und das ist natürlich auch tatsächlich kein Thema oder auch keine Fehlermeldung, die man googeln muss, ne? Mhm. Weil offenbar hat sich daran noch kein anderer die Zähne irgendwie ausgebissen.
Ja, nicht in dem Konstrukt zumindest.
Genau, oder nicht in diesem Konstrukt.
Also ich meine, du bist sogar, also wie oft holen wir Wireshark raus?
Genau, wie oft holen wir Wireshark raus, um Kerberos-Verkehr zu sniffen, ja? Mhm. Stellt sich aber raus, das war in diesem Fall Gold wert und da hatte ich dann zumindest eine Smoking Gun, die mich vermuten ließ, dass ich den GMSA und nur den GMSA mit in die Root packen muss. Der Webserver mit Zepzess kann ruhig in der Sub bleiben, aber der GMSA muss in die Root und stellt sich raus, es ist so. Mhm. Ja? Und das ist insofern interessant, als dass es mich glauben lässt, dass dieses ganze GMSA-Konstrukt tatsächlich immer nur, also zumindest wenn du einen Multi-Domain-Forest hast, immer nur dann ordentlich funktioniert, wenn der GMSA in der Root ist. Und dass es generell keine besonders brillante Idee ist, GMSA in Subdomänen zu bauen, wenn die Systeme, die du mit dem GMSA anquatschen willst, nicht in der gleichen Domäne sind. Also entweder sind die in einer Domäne unterhalb des GMSAs,
GMSA. Ja, gut, die Verwendung des GMSAs ist halt aber auch für, die muss ja in dem Fall auch für ein System der Subdomäne erlaubt sein. Aber das geht, ne?
Ja, also ich hatte kein Problem mit, wenn der GMSA in der Root war und zum Beispiel der Webservice, auch die PKI waren in der Sub. Mhm. Es war immer nur dann ein Problem, wenn der GMSA quasi in dieser Domainkette nach oben musste. Und also ich habe dazu nicht wirklich etwas gefunden, aber ich habe zumindest Hinweise darauf gefunden, dass Microsoft auch eher davon ausgeht, dass ein GMSA immer in der Root ist oder halt in der gleichen Domäne wie die Systeme, für die er eingesetzt werden soll, beziehungsweise auf die er zugreifen soll.
Boah, das klingt ärgerlich. Das klingt ärgerlich.
Ja, wir werden da möglicherweise demnächst nochmal mit einem größeren Veeam-Projekt auch nochmal mit zu Rande kommen, weil Veeam machen wir ja mittlerweile auch ganz gerne mit GMSAs, nämlich für den Guest Interaction Proxy.
Mhm. Funktioniert übrigens schön.
Ja, kann man nicht anders sagen.
Ich vermisse es immer noch für Veeam Agent Backups, aber ja.
Ja gut, man kann nicht alles haben.
Ich wollte ja noch meckern, ja, aber wir sind ja noch bei Aufregern.
Genau, und einen haben wir auch noch, über den sind wir nämlich auch heute beide gestolpert, oder ich bin drüber gestolpert und du konntest es auch direkt nachvollziehen. Wir alle kennen diese Seite, wir wollen auf eine HTTPS-Seite zugreifen mit einem Browser, der auf Chrome basiert. Und wenn HSTS aktiv ist, dann gibt es schon mal den Hinweis so, ne, geht nicht.
Und du hast den Weiter-Button auch nicht.
Der Weiter-Button fehlt auch. Mhm. Du kannst also kein Override machen.
Also auf einem nicht weiter gehärteten Browser, muss man dazu sagen. Oh ja. Wenn du die Microsoft Baselines oder sowas für Edge anwendest, dann kommst du eh nicht weiter. Mhm. Ne? Aber
genau, dann bekommst du die gleiche Meldung quasi schon auch, ne, wenn der Name noch nicht zum Zertifikat passt. Und dann kennen wir alle dieses, okay, ne? Browser in Fokus und auf der Tastatur blind eingeben, this is unsafe. Mhm. Und dann magisch geht's dann weiter. Mhm. Also getestet mit Edge 121 geht, Edge 122 geht nicht.
Ist das ein Bug oder ein Feature?
Weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Reddit-Thread dazu, wo Leute das gleiche Problem haben. Das heißt, ich bin nicht alleine betroffen. Und es wird wahrscheinlich noch, weil das scheint wohl dann jetzt mit der Version 122, die kam, glaube ich, dann gestern oder kam gestern, glaube ich, raus oder vorgestern. Gestern muss ich rausgekommen sein. Wir werden sehen. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis dann irgendjemand da einen Bug zu aufmacht. Und entweder wird Microsoft sagen, ja, das ist bei Design so, das möchten wir so. Mhm. Oder sie werden sagen, ups, kaputt gemacht. Ja, aber es scheint wohl in Chrome genauso zu sein.
Aha. In Chrome auch.
Ja gut, ne, Edge ist ja genau wie Chrome.
Ja gut, aber dass Google Chrome und Edge quasi die gleichen, ich sag mal, Release-Schritte hat, wusste ich jetzt noch nicht.
Ja, auf jeden Fall ist das ein Problem. Ja,
müsst ihr vielleicht auch mal in die Release-Notes reingucken von 1.2.2.
Ja.
Vielleicht oder ist es
vielleicht, vielleicht sollten wir auch einfach mal anfangen, Systemen, die wir ständig befummeln müssen, vernünftige Zertifikate zu verpassen.
Da habe ich in dem Fall schon gegoogelt, wie man das so machen könnte, aber irgendwie habe ich nichts Schlaues gefunden. Nicht? Weil wir reden natürlich von Elements.
Ich habe übrigens rausgefunden, wie man ILO 5 mit dem Microsoft NDES mit Zertifikaten versorgt.
Okay, ist das nächste Projekt, was wir dann noch?
Ich bin müde hier ständig, ja, ich möchte weiter. Na, mal gucken. Ja, aber wir halten euch da mal auf, wir verlinken mal diesen Reddit-Thread. Vielleicht könnt ihr ja auch mal gucken oder mal da rein kommentieren. Ansonsten, wenn ihr noch Edge 121 habt und ihr seid auf dieses Feature angewiesen, nicht updaten. Das ist kaputt. Naja, in diesem Sinne, hätte ich gesagt, haben wir doch die Ereignisse der letzten zwei Wochen wieder ganz gut zusammengekehrt. Schaut mal in die Shownotes, wenn ihr uns unterstützen wollt. Da gibt es Hinweise zu Unterstützung per PayPal und per Steady. Und wir haben immer noch jede Menge Sticker. Also wer Sticker haben möchte, der kann uns einen frankierten Rückumschlag schicken. Und den machen wir dann schön mit Stickern. Oder wir haben auch Schlüsselanhänger im Angebot.
Haben wir.
Machen wir dann voll. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
Danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Bis dahin.
Tschüss.